Inforadio Podcast.
Landespolitik, Gerichte und Polizei haben sich in dieser Woche mit den angemeldeten Demos gegen die Corona-Schutzmaßnahmen beschäftigt. Und gleichzeitig hat der Senat mit Blick auf die steigenden Neuinfektionen die Teilnehmerbeschränkung bei Großveranstaltungen bis zum Ende des Jahres verlängert. Es ist also immer wieder diese gleiche Abwägung. Wie viele Freiheiten darf jeder Einzelne in Corona-Zeiten genießen und wo muss der Staat weiterhin einschränken? Wir schauen heute unter anderem noch einmal auf die Senatsbeschlüsse in unserem landespolitischen Wochenrückblick mit Themen aus Berlin und Brandenburg. Am Mikro begrüßt Sie dazu Birgit Radatz. Ohne Maske und Abstandsregeln zu demonstrieren, das befand Innensenator Andreas Geisel in dieser Woche als unvernünftig. Und auch der regierende Bürgermeister Michael Müller hat dazu nach der Sondersitzung des Senats seine Bedenken geäußert.
Wir haben dann Infektionsgeschehen später. Wir haben Infektionsgeschehen in den Familien. Wir haben es am Arbeitsplatz. Wir haben Situationen, wo man sich anstecken kann im ÖPNV. Und natürlich in dem Moment, wo tausende Menschen auf engstem Raum ohne Beachtung der Regeln zusammenkommen, erhöhen sie ein Infektionsrisiko, das sie weitergeben. Und wir sehen ja, dass die Zahlen steigen. Und das kommt ja irgendwo her. Und es kommt nicht nur von den Reiserückkehrern.
Aber nicht nur Demonstrierende ohne Maske, auch die Reiserückkehrer waren einmal mehr Thema in dieser Woche. Durch die vielen Tests an den Flughäfen und Bahnhöfen meldete die Gesundheitssenatorin, dass die Testkapazitäten der Berliner Labore nun nahezu erschöpft sind. Das gilt für ganz Deutschland und deshalb haben sich die Ministerpräsidenten der Länder mit der Kanzlerin zusammengeschaltet. Und der Berliner Senat hat im Anschluss in einer Sondersitzung beschlossen. Ab 15. September gibt es unter anderem für Reisende neue Regelungen. Mein Kollege Sebastian Schöbel weiß, wie die aussehen. Sebastian, worauf müssen sich Reisende, die in Berlin ankommen, denn ab Mitte September einstellen?
Also das Reisen wird auf jeden Fall nicht befördert, das kann man schon mal sagen, durch diese Entscheidungen auf Bundesebene. Wer also aus Risikogebieten zurückkommt, der muss weiterhin verpflichtend zum Corona-Test und ab dem 15. September und ab Oktober gilt dann die Auflage, dass Rückkehrer aus Risikogebieten zwingend auch in die Quarantäne gehen müssen. Möglichst ab dem 1. Oktober soll dann aber auch diese Selbstisolation nach einer Reise vorzeitig beendet werden können, und zwar durch einen negativen Corona-Test, frühestens ab dem 5. Tag nach der Rückkehr. Weiterhin soll gelten, Einkommensausfälle sollen nicht mehr entschädigt werden, wenn man in die Quarantäne musste, weil man eine vermeidbare Reise in ein Risikogebiet angetreten hat.
Der Senat hat ja auch über die weiteren Monate in seiner Sondersitzung beraten, unter anderem über das Thema Großveranstaltungen. Was sind da denn die neuen Regelungen?
Ja, die Veranstalter von großen Events, die werden es weiterhin schwer haben. In Berlin, Großveranstaltungen im Freien mit mehr als 5000 Teilnehmern bleiben in Berlin jetzt bis Ende des Jahres untersagt. Vorher galt ja der 24. Oktober als Stichtag, jetzt also bis Ende des Jahres. Und ebenfalls bis Ende des Jahres gilt Veranstaltungen in Räumen mit maximal 1000 Personen. Diese neuen Regeln betreffen übrigens auch traditionelle Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte, so langsam wird es ja wieder Zeit daran zu denken, aber auch die Silvesterfeier am Brandenburger Tor. Auch da gilt, es dürfen sich nicht mehr als 5000 Menschen gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände befinden. Das heißt also, die Weihnachtsmärkte werden sehr viel weniger dicht gepackt sein dieses Jahr. Die Veranstalter arbeiten jetzt intensiv an Hygienekonzepten. Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zum Beispiel in Berlin, der soll, Stand jetzt, stattfinden, aber dann eben mit der Auflage, zu keinem Zeitpunkt dürfen sich mehr als 5000 Menschen auf diesem Weihnachtsmarkt befinden.
Soweit also die Beschlüsse des Berliner Senats. Im Brandenburger Landtag haben SPD, CDU, Grüne, Linke und die Freien Wähler gegen die Stimmen der AfD einen Antrag beschlossen, der eine konsequente Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Brandenburg fordert. Und das scheint wohl auch nötig zu sein, denn erst in dieser Woche wurde bekannt, dass Rechtsextreme Daten über Brandenburger gesammelt haben, die sich im Kampf gegen rechts engagieren. Thorsten Südow hat die Einzelheiten.
Sie stehen auf einer Liste eines Berliner Rechtsextremen. Diese Nachricht von Brandenburger Sicherheitsbehörden erhielt vor etwa 6 Wochen auch ein Mann, der jahrelang als Gemeinderatsmitglied für die Linken in der Kommunalpolitik tätig war. Er möchte seinen Namen nicht im Radio hören und er beschreibt den Moment, als ihn die Sicherheitsbehörden informierten, so.
Ich habe im ersten Moment gedacht, warum erst jetzt? Es ist bekannt, dass es Arbeit gibt, der Faschisten sozusagen auch Akten über Aktivisten anzulegen. Allerdings ist mir im Zuge dessen auch aufgefallen, dass die Brandenburger Polizei immer erst informiert, wenn man eine konkrete Gefahrenlage sozusagen vor sich hat.
Andrea Julig aus Nauen vertritt die Linke seit Jahren im Brandenburger Landtag. Sie sagt, diese Liste ist bedrohend, auch wenn sie seit 7 Jahren auf dem Computer nicht mehr verändert worden ist.
Man muss das sehr, sehr ernst nehmen. Es ist eine Zunahme der Bedrohungslage, ohne dass man genau sagen kann, okay, der Mensch ist jetzt direkt bedroht. Aber man weiß nicht, wann es passiert, man weiß auch nicht, ob es passiert.
Niemand darf sich einschüchtern lassen, sagt Benjamin Raschke, der Vorsitzende der Bündnisgrünen Landtagsfraktion in Brandenburg, der sehr wohl Einschüchterungen kennt.
Ich war selbst mal in der Lage, dass ich irgendwie von der Polizei angesprochen werden musste, weil ich auf einer solcher Listen war, es ein paar Jahre her, hatte auch gerade eine Beschmierung meines Wahlkreisbüros mit einem Davidstern, bin selber gerade durch diese ganze Gefühlswelt durch. Das Wichtigste ist ja dabei, dass wir uns davon nicht den Mut nehmen lassen, gegen den Rechtsextremismus anzukämpfen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir daraus mitnehmen müssen.
Das Innenministerium hat allen 21 Frauen und Männern aus Brandenburg, die auf der Liste des Rechtsextremen aus Berlin aufgeführt wurden, individuelle Hilfe angeboten, berichtet Ministeriumssprecher Martin Burmeister.
Selbstverständlich, wir müssen verstehen, wir haben ja erst Ende Juni davon Kenntnis erlangt, sind wir mit einzelnen Personen im Kontakt und beurteilen auch immer, ob eine individuelle Gefährdung bestehen könnte oder nicht. Momentan liegen uns aber keine Erkenntnisse dazu vor.
Das sagt Martin Burmeister, Sprecher im Brandenburger Innenministerium. Und wir bleiben in Brandenburg. Dort war nämlich auch die Lausitz Thema im Landtag. Die Braunkohleförderung wird dort in den nächsten Jahren ja gestoppt. Bund und Länder haben jetzt ein Strukturstärkungsgesetz unterzeichnet, um der Region zu helfen. 40 Milliarden Euro sollen den Ausstieg abfedern. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte dazu in seiner Regierungserklärung:
Brandenburg erhält insgesamt ca. 10,3 Milliarden Euro. Es wird eben keinen Strukturbruch geben wie in den 90er Jahren. Bessere Rahmenbedingungen für die Entwicklung dieser Region hat es bisher noch nie gegeben.
Die Opposition hingegen warf Woidke vor, die Situation in der Lausitz zu beschönigen. Der AfD-Abgeordnete Steffen Kubicki zum Beispiel.
Seit 2 Jahren sprechen Sie von vielen Arbeitsplätzen im Bahnwerk von Cottbus, jetzt sogar von 1200 Arbeitsplätzen, was ja super ist. Tatsächlich sind es ja unter 10 Arbeitsplätze bis jetzt. Es ist wie immer nur eine Absichtserklärung und weiter nichts.
Und auch der Vorsitzende der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, Sebastian Walter, war nicht zufrieden mit Woidkes Regierungserklärung.
Da war nichts Neues dabei. Das Einzige, was Sie uns mitgeteilt haben, war, dass eigentlich alles in Ordnung ist und Sie die Dinge im Griff haben. Digitale Infrastruktur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und bei den Menschen bedanken Sie sich auch noch. Entschuldigen Sie bitte, Herr Woidke, wenn alles schon so super ist, dann brauchen wir ja keine Strukturpolitik mehr.
Soweit der Brandenburger Linken-Politiker Sebastian Walter. Wir gehen zurück nach Berlin. Hier sollten ja die Beamtinnen und Beamten sowie die Angestellten ab November 150 Euro erhalten. Die Hauptstadtzulage gerät aber jetzt ins Wanken. Laut einem internen Papier der Finanzverwaltung ist die Prämie nämlich wegen Corona nicht mehr angebracht. Jan Menzel berichtet.
Rund 250 Milliarden Euro jährlich würde die Berlin-Zulage den Steuerzahler kosten. Erfunden wurde sie aber in der Vor-Corona-Zeit, als die Steuereinnahmen noch üppig flossen. Die Zukunft schätzt die Finanzverwaltung deutlich düsterer ein. Ab 2022 steuere der Landeshaushalt auf ein strukturelles Defizit von 2 Milliarden Euro zu. Doch selbst wenn man diese Einwände einfach beiseite wischen würde, für die Zahlung der Zulage braucht Berlin die Zustimmung der Tarifgemeinschaft der Länder. Die verweigert die Ländermehrheit jedoch. Sollte Berlin dieses Votum ignorieren, drohe ein Rauswurf aus der TDL. Ein nicht korrigierbarer personalpolitischer Fehler, warnt die Finanzverwaltung. Variante 2, die in dem Papier durchgespielt wird, wäre, die Ballungsraumzulage wieder einzukassieren. Für die Koalition und insbesondere die SPD ein heikles Manöver. Die Zulage ist den Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes fest versprochen worden. Zudem läuft der Koalition die Zeit davon. Zum 1. November bekommen die Beamten die Ballungsraumzulage erstmals ausgezahlt, denn das dafür notwendige Gesetz ist schon beschlossen. Leer ausgehen würden Stand jetzt aber die Angestellten, weil hier eben die Zustimmung der TDL fehlt. Eine solche Ungerechtigkeit gilt in Koalitionskreisen als nicht vermittelbar. Von der Opposition kommt derweil Häme, es sei eben unseriös, den Beschäftigten die Prämie zu versprechen, ohne zuvor die Voraussetzungen geklärt zu haben, erklärt der CDU-Finanzpolitiker Christian Goyni.
Und der Finanzsenator, der will nochmal mit den Tarifgemeinschaften reden, Ausgang offen. Einen anderen Streit, den hat das Land Berlin in dieser Woche verloren. Das Bundesarbeitsgericht urteilte, dass einer Muslima, die an einer Berliner Schule anfangen wollte, Entschädigung zusteht. Der Grund? Sie wollte für den Unterricht ihr Kopftuch nicht ablegen, das sieht aber das Neutralitätsgesetz vor. Das Gericht urteilte jetzt, ein pauschales Verbot ist nicht zulässig. Sebastian Schöbel mit den Reaktionen.
Dass dieses Urteil eine paradoxe Situation auslösen würde, das war Berlins Justizsenator Dirk Behrendt natürlich klar.
Berlin hat eine Klage verloren und der Antidiskriminierungssenator freut sich,
sagte der Grünen-Politiker in der rbb-Abendschau. Behrendt hatte das Kopftuchverbot im Berliner Neutralitätsgesetz schon lange kritisiert, sehr zum Ärger von SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres, die religiöse Symbole aus den Schulen heraushalten will. Dass eine junge Muslima nicht in den Berliner Schulbetrieb aufgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch im Unterricht nicht ablegen wollte, sei eine Verletzung ihrer Grundrechte, urteilten nun die Richter am Bundesarbeitsgericht. Das Land Berlin habe nicht nachweisen können, dass die Diplom-Informatikerin mit ihrem Kopftuch den Schulfrieden stört. Zu Recht, so Justiz- und Antidiskriminierungssenator Behrendt.
Sondern wir halten das nach meiner festen Überzeugung in einer multireligiösen Stadt wie Berlin aus, dass die Menschen sich auch offen zu ihrer Religion bekennen. Es kommt allerdings stärker darauf an, was die Menschen im Kopf haben, als was sie auf dem Kopf haben. Selbstverständlich gilt es auch, möglichen religiösen Indoktrinationen von allen Seiten entgegenzuwirken.
So sehen es auch die Linken und kündigten an, das Gesetz prüfen zu wollen. Eine Änderung sei nun zwingend, so ihr rechtspolitischer Sprecher Sebastian Schlüsselburg. Widerspruch kam dagegen von der AfD. Durch das Urteil würden nun religiöse Konflikte in die Schule getragen werden, so die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Ihr Bildungsexperte Franz Kerker bezeichnete das islamische Kopftuch als, Zitat, Symbol der Unterdrückung der Frau. Die SPD-geführte Bildungsverwaltung aber lehnt eine Änderung des Neutralitätsgesetzes ab.
Da machen wir nicht mit, denn das Neutralitätsgesetz ist im Sinne der Berliner Schule,
sagte Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers dem RBB. Man prüfe nun eine Verfassungsbeschwerde, so Stoffers, um den Streit möglicherweise bis zum Europäischen Gerichtshof zu tragen.
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Land Berlin zunächst erst einmal keine Beschwerde beim Verfassungsgericht einlegen kann. Die Klägerin hätte das im umgekehrten Fall machen können, da sie ihre Grundrechte durch das Gesetz beschnitten gesehen hatte. Das Bundesverfassungsgericht hatte schon zuvor andere Landesgesetze als verfassungswidrig eingestuft, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und nur noch eine schöne Meldung zum Schluss. Der Berliner Bär kommt zurück. Und zwar im Zuge des neuen Logos, das die Stadt in dieser Woche präsentiert hat. Thorsten Gabriel.
Eine neue Marke ist wie ein neues Leben, könnte diese Schlagerparty-verliebte Metropole jetzt vielleicht singen. Das wäre natürlich übertrieben. Trotzdem, wenn es ums Design geht, ist das mehr als die Summe aus Logo, Schriftzug und Farbe. Gefühle spielen eine Rolle. Und letztlich geht es um das Selbstverständnis der Stadt, die Erzählung, wie Agenturleute sagen.
Berlin hat über Jahre von einer besonderen Erzählung gelebt. Komm nach Berlin, hier kann jede und jeder den Freiraum finden, um seine individuellen Lebensentwürfe zu verwirklichen.
Jan Habeck ist Kreativgeschäftsführer von Jung von Matt Spree, der Agentur, die den Zuschlag für die Rundummodernisierung der Marke Berlin erhalten hat. Diese Berlin-Erzählung ist eine, die mittlerweile zur Herausforderung für die Hauptstädter geworden ist. Das zeigte auch eine Studie, die der Senat vor 2 Jahren in Auftrag gab. Susanne Kuhlmann, Teamleiterin für Öffentlichkeitsarbeit aus der Senatskanzlei, sagt:
Die Berliner wollen mehr Solidarität und mehr Gemeinschaft. Sie wollen nicht ständig mit Scheitern und Fail City und anderen Hypothesen überrannt werden, sondern sie wollen auch etwas Positives. Und dafür haben wir eine partizipative Markenstrategie gesucht, die die Liebe und den Stolz auf diese Stadt auch ausdrückt.
Die neue Botschaft lautet nun: Wir sind ein Berlin. Ein Slogan, der nur nach innen gerichtet ist. Das neue Design dagegen verzichtet auf Botschaften. Berlin steht da nur noch in knallroten Großbuchstaben, schwarz eingerahmt. Und daneben feiert der Berliner Bär sein Comeback.
Wir haben den Bär, der vorher vielleicht auch ein bisschen angreifend, ablehnend war, etwas modernisiert nach dem goldenen Schnitt, haben so ein paar Elemente weggenommen. Er hat auch am Mund, sieht man das, so ein kleines verschmitztes Lächeln. Also ein kuscheliger, aber auch stolzer Bär.
So beschreibt Uwe Hecker von Jung von Matt die neue Bärenmarke. Im Internet werden alle die Möglichkeit haben, das Logotier nach ihren persönlichen Wünschen zu gestalten, um es anschließend auf Shirts oder Taschen in die Welt hinauszutragen. Ebenso die begleitende Kampagne zum Wir-Gefühl. Die Plakate sind reine Texttafeln, bestehend aus einem Dialog. Kreativdirektor Nicolas Linde.
Das wäre jetzt ein Beispiel der Kampagne, ein Motiv. Du so 41 Jahre lang im Westen, ich so 41 Jahre lang im Osten, wir beide so, was sind schon 1,50 Meter?
Das Beispiel verbindet die Geschichte der Stadt mit der aktuellen Corona-Situation. Auch hier können die Berliner im Netz neue Zeilen dichten. Bis sich das neue Design vollständig durchgesetzt haben wird, könnten noch gut 2 Jahre vergehen. Denn alte Visitenkarten und Briefbögen sollen die Behörden noch aufbrauchen.
Und das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Themen aus Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Birgit Radatz und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Inforadio Podcast.